Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maldorns Meinung. Heute steht vor allem eine Branche im Fokus, das ist die Elektromobilitätsbranche. Über die werden wir sprechen, jetzt zusammen mit Alfred Maldorn. Hi.
Hallo.
Aber Alfred, bevor wir das tun, da hast du uns einige Werte mitgebracht und auch einige Grafiken. Schauen wir mal oder sprechen wir über den Gesamtmarkt. Es gibt auf der einen Seite die Unsicherheit bezüglich der Zinswende. Wann wird sie kommen? Wie schnell wird es vonstatten gehen? Und dann natürlich auch die Eskalation jetzt am Wochenende im Nahen Osten. Was macht der Markt draus? Wie schätzt du es ein?
Genau, das sind die beiden großen Faktoren, die den Markt im Moment bewegen, wobei ich glaube, dass die Geschichte mit den Zinsen schon ein bisschen wichtiger ist. Vielleicht schauen wir erstmal, was der Markt daraus gemacht hat. Eigentlich hält sich der Abschlag noch in Grenzen. Wir haben ja wirklich seit November einen irren Anstieg beim S&P 500 gehabt. Keinen großen Rücksetzer. Das war jetzt der erste etwas größere Rücksetzer seit einem halben Jahr, kann man sagen. Und tatsächlich, natürlich war die Eskalation im Nahen Osten übers Wochenende nicht positiv, klar, keine Frage. Und jetzt auch mit dem Gegenangriff der Iraner. Jetzt wartet alle Welt drauf, oder was heißt, ich will nicht sagen, hofft natürlich nicht, aber wartet darauf, dass die Israelis zurückschlagen werden. Das wird wohl auch passieren. Und davor hat man am Markt Angst. Aber wie so oft bei Ereignissen, die man schon vorab weiß, wird es dann, wenn es zu diesem Ereignis kommt, wahrscheinlich gar nicht mehr so große Auswirkungen haben. Insoweit ist das eigentlich, also am Wochenende, das war eine Überraschung, aber wenn jetzt noch was passiert, wäre es keine Überraschung mehr. Insoweit, glaube ich, ist das in den Kursen schon weitgehend mit drin. Anders sieht es aus bei den Zinsen, wobei da auch ein ähnliches Szenario ist. Wir hatten ja zu Jahresbeginn noch die Hoffnung auf 6 oder 7 Zinssenkungen in diesem Jahr. Mittlerweile durch die zuletzt doch wieder stärkeren Inflationsdaten ist die Erwartung, dass es in diesem Jahr nur noch 2 Zinssenkungen geben wird. Und das ist mittlerweile sogar weniger, als die Notenbank selber sagt, denn die hat ja angekündigt, man will dreimal die Zinsen senken. Also diese Übermotivation der Marktteilnehmer hat sich umgekehrt in eine sehr zurückhaltende Haltung. Und insoweit, klar, wir haben hier, das sieht man, die 10-jährigen Zinsen sind wieder recht stark gestiegen. Wir waren ja mal im Herbst letzten Jahres bei 5%. Dann ging es runter bis auf zeitweise unter 4. Jetzt sind wir wieder bei 4,6, 4,7. Und das, das bringt natürlich Verunsicherung am Markt. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist mittlerweile sogar zu negativ am Markt. Und wenn jetzt tatsächlich die nächsten Inflationsdaten kommen, nächste Woche, das ist der Inflationsindex, den die Notenbank besonders berücksichtigt. Und der könnte vielleicht nicht ganz so stark ausfallen. Also hier ist auch eher die Angst größer als die Realität. Und ähnlich sieht es eben aus bei der geopolitischen Lage. Insoweit glaube ich, dass wir das Schlimmste eigentlich, das war ja nicht wirklich schlimm, wobei immer S&P 500 ist eine Sache, wenn man mal in die zweite und dritte Reihe schaut, dann waren die Rückschläge doch deutlich größer. Also da hat es schon ordentlich gescheppert in einigen Branchen. Insoweit ist das hier nur die Spitze des Eisberges, der S&P getragen von den großen Tech-Werten, die ja nicht viel verloren haben. Aber ich glaube insgesamt, die Stimmung ist schlechter als die tatsächliche Lage.
Gut, wir werden es weiter verfolgen, sprechen gleich über die Elektromobilitätsbranche. Zunächst aber nochmal der Hinweis, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt eine Rabattaktion, hier exklusiv quasi fast für die TV-Zuschauer. Dein Monatsabo, 3-Monats-Abo gibt es günstiger im Moment. Und eins der Top-Themen in dem Report ist ja zuletzt auch immer wieder der Bitcoin gewesen. Auch jetzt im Hinblick auf das Halving am Wochenende steht es ja an. Hast du diverse Produkte, die du verfolgst?
Genau, vor allen Dingen ein neues. Ich habe eine neue Spekulation. Ich habe ja schon eine laufen seit Januar, die jetzt ja immer noch 250% vorne liegt. Der Bitcoin ist ja etwas schwächer geworden zu letzter Zeit. Ist ein bisschen in ein kleines Loch gefallen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, am Wochenende das Halving, also die Halbierung der Vergütung, also auch die Halbierung des Bitcoin-Angebots, wie sich das auswirken wird. Die neue Spekulation hat die Chance, sich zu verdreifachen, sollte der Bitcoin, was ich mir gut vorstellen kann, im Laufe des Jahres noch 6-stellig werden, also die 100.000 Dollar erreichen. Insofern eine gute Chance jetzt, diese Spekulation mitzumachen von Anfang an. Und den Maldorn-Report gibt es, wie gesagt, um 29% günstiger, das 3-Monats-Abo. Ich habe es nochmal nachgerechnet.
Genau, Maldorn-Deal ist der Code, den man braucht, den man da eingeben muss. Wenn ihr mögt, dann ja, gibt es eben, wie du sagst, 29% günstiger im Moment. Wer möchte, kann sich es eben sichern. So, jetzt, wir sprechen heute nicht detailliert über den Bitcoin, sondern eben über die Elektromobilität.
Ich wollte sagen, über den Bitcoin spreche ich erst wieder, wenn er wieder über 70.000 Dollar ist, im Detail.
Oh, okay, gut. Dann
also nächste Woche dann.
Oh, okay, das ist eine Ansage. Wobei wir auf der Invest auch sprechen werden und garantiert geht es auch um den Bitcoin, selbst wenn er unter 70 ist.
Das haben wir erst übernächste Wochenende.
Das ist jetzt dieses Wochenende, 1,5 Wochen.
Ja, nächste Wochenende ist nächstes Wochenende.
Ja, genau. Gut. Also Bitcoin für heute abgehakt, Elektromobilitätsbranche jetzt im Branchencheck. Diverse Einzelwerte werden wir uns da anschauen. Wir starten aber mit ein paar Grafiken, so allgemein erstmal, bevor wir auf Einzelwerte sprechen. Wir schauen uns die E-Auto-Verkäufe mal insgesamt an, denn es wird ja gesagt oder immer wieder heißt, die Branche sei ja tot. Keiner kauft mehr E-Autos, das spricht eine andere Sprache.
Ja, also hier sehen wir die Entwicklung der Verkaufszahlen weltweit zurück bis ins Jahr 2010. Und im Jahr 2010 wurden 7200 Elektroautos verkauft. Die verkauft man jetzt in einer halben Stunde. Also nur mal so, um das in Relation zu setzen, man sieht es ja auch sehr gut, wie das Wachstum sogar exponentiell geworden ist. Auch im letzten Jahr hatten wir nochmal ein ordentliches Wachstum und auch in diesem Jahr wird es ein Wachstum geben, wenn auch nicht mehr ganz so stark, aber wie so oft zu hören ist, Elektroautos verkaufen sie nicht mehr, der Markt geht zurück. Das wird nicht passieren. Wir werden auch dieses Jahr ein Wachstum haben, wahrscheinlich so Richtung 13 Millionen Autos, also ein Wachstum von vielleicht 20-25%. Das ist sicherlich etwas weniger, aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass eben nicht genügend gute und vor allen Dingen auch günstige Modelle am Markt sind. Aber da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen.
Wir schauen uns mal die Verkäufe der E-Autos im Q1 an. Auch da haben wir eine
ganz konkrete Grafik. In diesem Jahr, wir sehen hier, das ist das Q1. Und im Vergleich zum Q1, das ist der März, Entschuldigung, im Q1 auf jeden Fall 3,1 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 21%. Also der Markt wächst auch weiterhin. Wir hatten im Januar und Februar mal einen recht deutlichen Einbruch, was vor allen Dingen an den schwachen China-Zahlen lag, auch an dem Neujahrsfest. Aber jetzt im März sieht es schon wieder besser aus. Im Vergleich zum März im Vorjahr sieht man auch da ein kleines Wachstum. Ja. Also, der Markt wächst weiter, wenn auch ein bisschen mit angezogener Handbremse. Aber ich denke mal, wenn tatsächlich die Preise weiter runterkommen, und das werden sie, dann wird das Wachstum auch wieder an Fahrt aufnehmen.
Das lag ja vielleicht auch an den Strompreisen, die vor einem Jahr oder wann auch immer stark gestiegen sind.
Aber jetzt eher weniger. Es geht eher um die Verkaufspreise, die wirklich bei vielen Modellen noch immer viel zu hoch sind. Da sieht man mal, also in China sind Elektroautos mittlerweile günstiger als Verbrenner. Und deswegen ist der Marktanteil mittlerweile da auch bei weit über 30%, sogar Richtung 40% laufen wir da schon. Aber wenn die Preise zu hoch sind, wie in Europa und auch in den USA, oder sogar teurer sind als Verbrenner, dann wird eben nicht so zugegriffen. Und hier sieht man mal, was in Deutschland passiert ist. Marktanteil Elektroautos, da waren wir mal im August im letzten Jahr auf 32%. Das lag aber daran, dass da im September ja die Förderung für Firmenfahrzeuge gestrichen worden ist, also Vorzieheffekte. Das Gleiche dann nochmal, wobei Vorzieheffekte konnte es im Dezember nicht geben, weil ja die Förderung von heute auf morgen gestrichen worden ist. Insoweit konnte man hier schon sehen, es gab wieder einen schönen Aufwärtstrend, aber die gestrichene Förderung hat dann dafür gesorgt, dass sich die Elektroautoverkäufe halbiert haben. Der Marktanteil ist auf nur noch 10% zurückgegangen in den letzten 3 Monaten. Jetzt kann man natürlich sagen, Förderung kann es ja eh nicht ewig geben. Also in China gibt es schon seit, glaube ich, 2 Jahren keine Förderung mehr für Elektroautos, bis auf ganz lokale Förderungen, aber keine große Förderung mehr. Dort sind die Preise einfach so untergekommen. Das wird in Deutschland, in Europa, in den USA auch passieren. Also Förderungen werden irgendwann auslaufen, aber sie von heute auf morgen zu streichen, war natürlich radikaler Quatsch, kann man nur sagen.
Und demnach kein Wunder, dass die
Marktanteile... Ja, kein Wunder. Und jetzt wird es halt ein bisschen dauern, bis hier wieder Schwung reinkommt. Wie gesagt, die Preise müssen runter, die Preise kommen auch runter. Und das wird auch den deutschen Markt wieder beflügeln.
Wir können uns mal die Marktanteile der nach Autobauern anschauen im letzten Jahr insgesamt.
Das sind, glaube ich, das sind sogar die Verkaufszahlen.
Die
absoluten Verkaufszahlen. Da sieht man mal sehr deutlich, wer da den Markt dominiert. Also Tesla und BYD. Wirklich ganz vorne dabei, Volkswagen, dann schon mit ordentlichem Abstand und dann kommen mit weit ordentlichem Abstand die anderen großen Hersteller, teilweise große Autohersteller, teilweise reine Elektroautohersteller. Das finden wir zum Beispiel vorne die beiden, klar, Tesla und BYD, dann ist NIO noch mit dabei, XPeng, Polestar, Rivian, Lucid. Aber das sind natürlich Verkaufszahlen, bei den Stückzahlen komme ich nicht auf die notwendige Skalierung, auf die Skaleneffekte, die ich brauche, um Elektroautos wirklich günstig zu produzieren. Und das sehen wir auch gleich. Das ist eben das Problem, dass sowohl die etablierten Hersteller haben, als auch die vielen neuen, dass sie nicht die nötigen Stückzahlen haben, um Elektroautos auch mit Gewinn verkaufen zu können.
Das mit der Free Cash Flow, wie er sich entwickelt hat.
Und das ist wirklich erstaunlich. Das ist der Free Cash Flow von verschiedenen Herstellern nach Jahren übereinandergelegt. Nach Jahren, wo sie die ersten Autos verkauft haben, wie lange es gedauert hat. Zumindest bei Tesla, bis die schwarzen Zahlen erreicht worden sind. Tesla hat tatsächlich 9 Jahre immer mehr Verlust gemacht. Und dann erst im neunten Jahr hat man angefangen, in die schwarzen Zahlen zu kommen, dann aber relativ schnell und ist jetzt einer der profitabelsten Autohersteller der Welt. Und da sieht man alle anderen, also Rivian ist jetzt so tief abgetaucht, da wird es dann irgendwann schwer, die Kurve zu kriegen. Aber auch die anderen sind auf dem Tesla-Weg, aber haben eben nicht die Stückzahlen, die Tesla zu diesem Zeitpunkt damals schon hatte, um eine ähnliche Wende hinzubekommen. Ja, und wenn man das nicht schafft, dann endet man so wie Fisker, die schon nach 4 Jahren jetzt direkt vor dem Aus stehen und jetzt ihre letzten Autos noch verramschen. Und
ja, das wäre dann. Ja. Glaubst du, dass einer der anderen die Wende trotzdem schafft, auch wenn es gerade nicht ganz so gut aussieht?
Nein.
Kann ich nicht mal Nio, oder?
Nicht mal Nio, nicht mal Rivian, nicht mal Polestar. XPeng eventuell. Und was noch fehlt, ist Li Auto, auch Chinesen, die könnten es auch schaffen, aber bei allen anderen sehe ich wirklich schwarz. Das zeigen auch gleich noch Zahlen, die wir noch sehen. Das sieht nicht gut aus.
Dann schauen wir mal Polestar uns jetzt direkt genauer an ein bisschen. Genau. Man hat sich ja frisches Kapital besorgt, das war vor 6-7 Wochen ungefähr. Aber die Trendwende im Chart ist nicht erkennbar.
Nein, die ist nicht erkennbar. Und wo soll sie auch herkommen? Die Verkaufszahlen sind im ersten Quartal massiv eingebrochen. Volvo hat sich zurückgezogen. Vor allem die Verkaufszahlen. Man macht Riesenverluste mit seinen Autos. Das sehen wir gleich in der Grafik nochmal.
Genau, jetzt kommen wir noch zu den Auslieferungen und dann haben wir auch noch den Free Cash Flow.
Ah genau, das ist erstmal die Auslieferung und das geht gar nicht. Also ich kann im ersten Quartal 7.200 Autos verkauft, das sind im Vergleich zum Vorjahr 44% weniger. Und man sieht auch hier den Trend, wenn ich schon ein neuer Autobauer bin und Verluste mache, und zwar ordentliche Verluste, dann muss ich wachsen. Und wenn kein Wachstum da ist, dann wird es auch schwer, die Verluste kleiner zu machen, weil ich habe eben nicht diese Skaleneffekte und das wird dann wirklich schwierig. Und man sieht hier die Verluste. Man war mal auf einem guten Weg. Im vierten Quartal 2022 ist der Free Cashflow, also das ist der negative Free Cashflow, eigentlich müssten die Balken nach unten gehen. War nur noch bei 123 Millionen Dollar, aber jetzt ist er in den letzten Quartalen wieder kräftig angewachsen. Also steigende Verluste bei rückläufigen Absätzen, das ist natürlich die schlechteste Kombination, die man sich vorstellen kann. Und Polestar muss, um die Verkäufe anzukurbeln mit den Preisen runter, das geht aber gar nicht, weil man dann die Verluste noch weiter rauffahren würde. Und aus diesem Dilemma kommt man einfach nicht mehr raus. Soweit kann man noch versuchen und kämpfen, Kapitalerhöhung, aber das ist, glaube ich, ein recht aussichtsloser Kampf. Insoweit, selbst bei diesem eigentlich ja sehr niedrigen Kurs, aber eben auch nicht grundlos niedrigen Kurs, macht es keinen Sinn, hier irgendwas zu machen.
Wir sehen jetzt auch noch diverse Werte, wo wir einen ähnlichen Chartverlauf sehen.
Ja.
Nio, auch da, das sind dieselben Problematiken, mit denen man kämpft. Und dann ist es halt auch diese China-Problematik natürlich auch noch.
Das auch noch,
ja. Die geopolitischen Spannungen USA, China spielen ja auch nicht gerade in die Karte.
Ja, Nio war auch mal auf einem ganz guten Weg und dann hat man es aber irgendwie auch nicht geschafft. Das lag auch so ein bisschen daran, dass man diese Preissenkungen, die in China passiert sind, mitmachen musste und eigentlich gar nicht konnte. Und so wieder tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Und auch die Verkaufszahlen entwickeln sich nicht so wie geplant oder wie sie auch sich entwickeln müssten, um wieder halbwegs in die Nähe der schwarzen Zahlen zu kommen. Also auch hier wird es extrem schwierig. Zudem macht man auch viel zu viel. Man baut diese NIO-Verkaufshäuser, die viel Geld kosten. Man hat die Batteriewechselstationen, die meiner Ansicht nach wenig sinnvoll sind bei den heutigen schnellen Ladezeiten. Das kostet alles nochmal extrem viel Geld und insoweit, ich weiß nicht, ob man gar nicht in die schwarzen Zahlen kommen will.
Ja,
die Zahlen sind zwar schwarz, also die Balken sogar.
Da gehen sie auch nach unten.
Die gehen richtigerweise nach unten, denn das ist auch der Free Cashflow. Und auch hier sieht man, NIO hat es auch mal geschafft. Im Jahr 2020 hatte man mal aufs ganze Jahr sogar einen positiven Cashflow, aber jetzt ist man auf einem neuen Rekordtief gewesen im letzten Jahr, über 2 Milliarden negative Cashflow. Und dass man nochmal so die Wende schafft, das wage ich zu bezweifeln.
Ich habe noch nie in Deutschland einen NIO fahren sehen, aber angesichts dieser Zahlen wundert es mich jetzt auch.
Also ich bin ja schon mal eingefahren.
Stimmt, den habe ich auch nie gesehen, als du hier gefahren bist.
Stand vier Wochen bin ich in Fahrstand vor der Tür.
Ich packe immer da oben, du da unten, aber ich hätte ihn sehen können.
Ja, ich muss immer unten.
Du warst einer von 48, das war ja schon vorher, aber.
Ich glaube letztes Jahr.
Letzten Sommer irgendwann.
Letzten Sommer, ja, oder das Frühjahr. Wahrscheinlich da als NIO noch 400. Ich habe mir nicht gekauft, ich habe mir nur einen Monat geliehen. NIO hat ja auch dieses Leihmodell, dass man die Autos monatlich zahlt. da sah es noch ganz gut aus, aber diese Zahl hat man dann auch nie mehr erreicht. Und jetzt die letzten Monate, also zwischen 27 und 50 Autos im Monat in Deutschland verkaufen, das ist natürlich eigentlich nichts. Und klar, wenn man mal sich die Zahlen von BYD sehen, ist auch nicht viel besser, aber bei BYD liegt es eher daran, dass man in Deutschland so wenig verkauft, weil man die Kapazitäten gar nicht hat, weil man alle Autos, die man baut, in China verkauft und für Deutschland oder für Europa nur noch wenig Autos über hat. Bei NIO ist das eher nicht so der Fall. Da liegt es wirklich daran, die Autos sind einfach zu teuer hier in Deutschland. Ganz einfach.
Rivian, zuletzt unter die 10-Dollar-Marke gefallen, damit ein neues Rekordtief, markiert. Ja, und auch da gilt wahrscheinlich Ähnliches, die Trendwende nicht erkennbar.
Ja, Rivian hatte noch das große Glück, dass man ja beim Börsengang über 10 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Von denen hat man jetzt zwar auch nur noch ungefähr die Hälfte, das wird auch immer weniger, aber das hilft natürlich schon noch. Und Rivian hat noch den Vorteil, dass man Amazon als Kunden hat. Man hat ja nicht nur die SUVs und den Pickups, sondern man hat auch die Elektro-Vans. Da hat Amazon 100.000 Stück bestellt. Sind auch schon ziemlich viele ausgeliefert worden. Amazon baut auch massiv in Ladeinfrastruktur auf, ist auch mit 17% an Rivian beteiligt. Aber am Ende wird es auch nicht helfen. Ich meine, Amazon wird jetzt auch nicht Geld reinpumpen in Rivian. Klar, man wird sehen, dass man diese Autos noch bekommt, die man bestellt hat. Aber ewig kann das auch nicht gut gehen. Und auch bei Rivian sind die Zahlen, wie wir jetzt gleich sehen werden, ähnlich wie bei den anderen.
Ich glaube, da haben wir gar keine.
Ach so, habe ich gar keine mitgebracht. Aber es ist so ähnlich. Also wie gesagt, der Cashbestand geht immer weiter runter. Die Verluste werden nicht kleiner. In diesem Jahr wird man auch nicht wachsen, was die Absatzzahlen angeht. Das hat ja den Kurs schon hier kräftig unter Druck gebracht im Februar. Aber ja, ich wüsste nicht, wo dann eine Trendwende herkommen soll. Man hat in diesem Jahr Produktionsausfälle. Man stellt um auf kleinere Modelle, was richtig ist. Aber ja, das wird alles noch mal viel Geld kosten erstmal.
Dann schauen wir uns jetzt eher mal die Marktführer an, sprechen über Tesla und gleich auch BYD. Wobei wir auch hier über nicht ein schönes Chartbild sprechen müssen. Es gab jetzt diese Entlassungen, die angekündigt wurden dieser Woche. Und oft ist es ja eigentlich bei Unternehmen so, wenn die so Sparmaßnahmen, Kündigungen ankündigen, freuen sich die Anleger, weil man eben Geld spart, das Unternehmen da nicht.
Ich glaube, Tesla kann melden, was man will. Es freut sich nie jemand. Es wird immer negativ interpretiert, egal was man macht. Ich meine, am Ende ist es ja ganz einfach. Die Elektroautopreise müssen runter. Das fordern alle, das wollen alle. Das wollen natürlich die Aktionäre nicht. Aber es ist der einzige Weg. Und Tesla muss auch diesen Weg gehen. Also man muss versuchen, die Kosten runterzubringen. Und natürlich macht man da was mit der Mitarbeiterzahl. Das haben ja die großen Tech-Konzerne im letzten Jahr auch gemacht. Da wurde es gefeiert. Bei Tesla, wie gesagt, wird wenig gefeiert, zumindest an der Börse nicht. Die Leerverkäufer, die immer noch sehr zahlreich sind, sagen ja jetzt, das war es endgültig. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Absätze einbrechen werden. Ja, das stimmt ja nicht. Es sind ja erst, die Zahlen waren für das erste Quartal schwach und darauf die Reaktion. Wobei Tesla sagt offiziell, man streicht die Stellen, weil viele Stellen doppelt besetzt sind durch das starke Wachstum der letzten Jahre. Ist auch richtig, hat man schon zweimal gemacht, diese Stellenstreichung. Aber natürlich sind auch die schwachen Absätze und die niedrigen Margen ein Grund, dass man die Kosten senken will. Und das ist absolut richtig. Und die Reaktion, ich verstehe es bei Tesla mittlerweile, dass da nichts gefeiert wird. Aber letztendlich ist das auch gar nicht so Kurs bewegen. Kurzfristig schon, aber langfristig geht es jetzt bei Tesla vor allen Dingen um das autonome Fahren, um FSD. Und da hat man jetzt gerade in diesem ganzen Tumult um die Entlassung eine neue Version rausgebracht, die noch mal besser ist. Und ich bin mal gespannt im August, wenn das Robotaxi vorgestellt wird, wie weit man dann ist. Denn das ist tatsächlich das große Thema für Tesla, das autonome Fahren, das Robotaxi. Und das ist auch der Bereich, der den Gewinn verX-fachen kann, den Umsatz auch für X fahren kann. Also da ist viel Potenzial drin und darum dieses ganze, ich will nicht sagen Geschrei, aber es ändert schon irgendwie daran, Entlastung hin oder her. Richtiger Schritt und wird sich langfristig auch eher positiv auswirken. Aber im Moment muss man sagen, die Aktie, neues Jahrestief. Und man sieht, da hinten haben wir noch, das ist das Tief vom April, vor einem Jahr ungefähr, 2023. Und das waren 152 Dollar. Da sind wir jetzt nur noch 5 Dollar von entfernt. Und wenn wir das unterschreiten, ist die nächste Unterstützung erst bei knapp über 100. Das war dieses Ausverkauftief von 22. Also teilweise ist die Aktie wirklich angeschlagen. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass diese Robotaxi-Fantasie, FSD-Fantasie, die im Moment von vielen überhaupt nicht berücksichtigt wird, mehr und mehr in die Aktie kommen wird und dann auch entsprechend sich auf den Kurs positiv auswirken wird. Die Frage ist nur, wann das passiert und wie weit Tesla vorher noch fällt.
Gut, weil bis August wird man da nicht viel erfahren wahrscheinlich im Vorfeld.
Ja, aber es ist ja schon immer so, dass im Vorfeld schon Fantasie und vielleicht sickert irgendwas schon durch. Wer weiß, vielleicht hat Tesla dann endgültig die FSD-Version auch so weit, dass man sie direkt im Robotaxi einsetzen kann. Also sicherlich, das Robotaxi wird nicht dieses Jahr auf den Markt kommen. Frühestens dann irgendwann im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, das ist alles noch offen und da kann man noch viel sich vorher überlegen.
Ja, wir müssen es in vielen Fällen abwarten und werden es natürlich weiter mitverfolgen.
Natürlich.
Schauen wir auf BYD. Wir haben schon über die Marktanteile oder die Auslieferungszahlen im März gesprochen. Die waren ja wieder deutlich besser, nachdem Januar, Februar so schlecht waren. Die Aktie hat sich auch ein bisschen besser entwickelt, aber hinkt immer noch so ein bisschen hinterher.
Ja, wobei wir haben ja jetzt viele Charts gesehen. Also da ist das ja schon fast ein super Outperformer. Ja, blind ist BYD nicht. Also,
nein, ist der Einäugige unter den Blinden.
Ja, genau, der Einäugige, ja, ebenso, aber nicht mal einäugig. So, okay. Das wollte ich sagen. Man sieht schon mit beiden Augen und man entwickelt sich auch weiter. BYD hat jetzt gerade vor wenigen Tagen die neue Blade-Batterie angekündigt, die 2.0. Die alte ist ja mittlerweile auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre alt. Die neue Generation, 30% mehr Energiedichte, zum gleichen Preis, weniger Volumen, weniger Gewicht. Also eine echte Revolution und BYD hat ja schon angekündigt, man wird in diesem Jahr die Batteriekosten halbieren können und das lässt natürlich viel Spielraum für weitere Preissenkungen und man kann trotzdem noch Geld verdienen. Also da ist man auf einem sehr guten Weg unterwegs und ja, die Aktie hat sich von den Tiefständen doch ein ganzes Stück erholt. Das sind immerhin rund 20%, die man zugelegt hat, aber es ist natürlich immer noch ein Niveau, das finde ich viel, viel, viel zu günstig ist. BYD muss sich ja mit Tesla messen. Und um die Bewertung von Tesla zu erreichen, obwohl Tesla so runtergekommen ist, die Aktie müsste sich BYD in etwa verdrei- oder vervierfachen. Und hier sieht man nochmal sehr deutlich, wie BYD den größten Automarkt der Welt dominiert, nämlich den chinesischen. Bei Elektroautos hat man einen Marktanteil jetzt im März gehabt von 36,6%. Das ist ein neuer Rekord. Also obwohl der chinesische Markt, der Automarkt, der E-Automarkt extrem wächst, schafft es BYD, der Marktführer, seinen Marktanteil sogar noch zu erhöhen. Und das ist eine Sache, die eigentlich fast unvorstellbar ist. Und ja, zeigt sehr gut und sehr deutlich, dass BYD mit seinen Modellen den Geschmack der Leute trifft und vor allen Dingen auch den Geldbeutel der Chinesen trifft. Ja, danach kommt dann Tesla 8,8, aber ja, in China nur Chinesen bis auf Tesla. Oder? Haben wir noch einen dabei, der kein Chinese ist? Nee.
Nein, Chinesen. Deutsche sowieso nicht.
Deutsche sowieso nicht. Und ja, das ist die große Gefahr. Also der Chef von BYD hat gesagt, wir werden noch in den nächsten Monaten einen Marktanteil von den E-Autos in China haben, inklusive Plug-in-Hybride, von 50%. Und wenn ich diesen Markt nicht abdecke als Hersteller, dann bin ich in China verloren. Wenn ich in China verloren bin, bin ich weltweit verloren. Ja. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Es sieht natürlich schon so ein bisschen so nach einem umgedrehte Schulter, Kopf, Schulter könnte man das sogar nennen. So als Chart. Das ist hier die Ausbruchs-, hier die Nackenlinie heißt es. Und wenn es dann nach oben durchgeht, geht es zumindest erstmal.
Das auf das Niveau vom Herbst
letztes Jahr. Genau, das wäre ja schon mal was. Soll ich mal meinen Kurs hier nochmal dran schreiben? Habe ich letztes Mal auch gemacht. Ich schreibe es nochmal dran. Ja. Auf 12 Monate.
So. 12 Monate Kurzziel, 50 Euro, Verdopplung.
So viel habe ich, glaube ich, noch nie gemalt in einem Chart.
Das ist genau, Charttechnik eigentlich sonst nicht dein Ding.
Das ist allzeit hoch.
Allzeit hoch in Sachen Charttechnik. Jetzt müssen wir über die deutschen Autobauer, beziehungsweise wir sprechen nur über einen, aber haben wir noch gar nicht erwähnt. Einer kommt aber zur Sprache, die Porsche AG. Wie ist die denn in diesem ganzen Sektor aufgestellt?
Ja, Porsche ist ja elektrisch ziemlich weit vorn. Man hat ja den Taycan, ich glaube, schon 2019 auf den Markt gebracht, also vor 5 Jahren. Das war sehr zeitig und vor allen Dingen eine eigene Plattform entwickelt, nicht irgendwie einfach einen Verbrenner umgebaut. Der Taycan hat sich auch gut verkauft. Hier sieht man die Verkaufszahlen sogar. Es ging sehr gut los 2020, aber dann ja, stagniert auf einem Niveau, ja, so knapp 10.000 Autos im Quartal. Das ist in Ordnung. Das Auto kostet ja auch 200.000 Euro. Jetzt im ersten Quartal sind die Verkaufszahlen massiv eingebrochen, was aber daran liegt, dass jetzt das neue Modell, der neue Taycan kommt, mit ja, mehr Leistung, ein bisschen mehr Reichweite, aber weiterhin sehr teuer und auch mehr Beschleunigung. Aber man kommt trotzdem noch nicht ans Model S von Tesla ran. Was die Fahrdaten angeht. Klar, die Porsche-Leute werden jetzt sagen, das Auto liegt besser auf der Straße. Kann sein, aber die reinen Fahrdatenbeschleunigung, Endgeschwindigkeit, Reichweite ist das Model S immer noch überlegen. Und das Model S kostet 110.000 Dollar und der Taycan, der neue, 240.000, das Topmodell. Aber dann bei Porsche gibt es auch diese Aufpreisliste, da kommen nochmal schnell 40.000 Euro zusammen. Also bin ich dann bei 280.000 gegenüber 110.000. Naja, also gut. Aber Porsche ist Porsche, das Auto wird sich auch verkaufen. Was ein bisschen problematisch ist, Porsche kam ja an die Börse und ja, 120 Euro, das war natürlich, ich will sagen, Mondkurse, denn Porsche muss natürlich, um diese Kurse zu rechtfertigen, selbst um den Kurs von 90 Euro zu rechtfertigen, wachsen. Und Wachstum wird es erstmal im nächsten Jahr oder diesem Jahr nicht geben. Es wird eh ein schwieriges Jahr, man stellt ja viel um, der Macan, den gibt es jetzt nur noch elektrisch. Was ich auch sehr mutig finde von Porsche, zu sagen, wir bieten in Europa keinen Macan als Verbrenner mehr an, weil da gab es ja diese Problematik mit den IT-Sicherheitsvorschriften, die der Macan nicht mehr erfüllt hat, hat man gesagt, okay, dann lassen wir den Verbrenner einfach ganz weg in Europa, nur noch Benziner. Das ist mutig. Ich weiß nicht, ob das belohnt wird. Ich finde Porsche im Moment KGV 18 ohne Wachstum immer noch sehr ambitioniert bewertet. Aber gut, natürlich hat Porsche den Premium-Brandname. Und wie gesagt, elektrisch ist man ganz gut dabei. Wobei, der Macan ist 15.000 Euro teurer als der Benziner. Ja, auch das ist wieder so eine Sache. Klar, bei Porsche ist es nicht so entscheidend, der Preis. Die Leute kaufen den Namen und haben ja sowieso vielleicht ein bisschen mehr Geld als jemand, der sich einen Kia kauft. Aber dennoch, ja, mutig. Ich bin gespannt, wie das ausgeht mit Porsche.
Hatten wir wenig leuchtende Sterne bei all diesen E-Auto-Aktien, die wir jetzt dabei haben?
Gibt es im Moment nicht
so richtig. Ich muss dich auch nicht fragen, welche deine Favoriten sind. Ich glaube, erstens hat man es ja rausgehört und zweitens ist es eh bekannt. Deswegen machen wir jetzt zum Ende nochmal einen kleinen Exkurs. Wir schauen auf Wasserstoff und gleich auch noch auf Lithium quasi. Neil hat nämlich Zahlen vorgelegt fürs Q1.
Wie genau, Neil war ja auch über Jahre der Wasserstoffwert schlechthin. Die Aktie war, glaube ich, in der Spitze über 3 Euro. Jetzt sind wir bei 40 Cent angekommen. Ich habe mir irgendwann, glaube ich, gesagt, so 60 Cent wäre ein faires Niveau. Ich muss das revidieren. 40 Cent sind immer noch zu teuer. Denn man hat jetzt nochmal Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal und die sind, ja, man muss es schon so sagen, sie sind verheerend. Also für ein Unternehmen in einer eigentlichen Wachstumsbranche. Bei Wasserstoff ist eigentlich immer nur eins gewachsen, die Fantasie. Die richtigen Umsätze sind immer noch nicht da. Die Branche ist gezeichnet im letzten Jahr gewesen von Projektverschiebungen, Projektstornierungen. Finanzgeber ziehen sich zurück. Niemand will investieren in die Branche oder wenig Leute. Und natürlich sind viele dieser Fantasien sind zerplatzt. Und auch bei Nedis viel zerplatzt. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, das machen wir jetzt mal, dann sehen die auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Also wir sehen, der Umsatz ist gestiegen jetzt im Vergleich zum Vorjahr, jetzt auch nicht markant. Der operative Gewinn hat sich deutlich verringert, die Marge hat sich deutlich verbessert, unterm Strich auch der Gewinn deutlich verbessert. Aber, und jetzt kommt das Aber, das steht nämlich hier, der Umsatz und der operative Gewinn beinhalten 96 Millionen norwegische Kronen, die von einer Neuverhandlung eines Vertrages mit Nikola resultieren. Da hat man eine Sonderzahlung bekommen. Und diese 96 Millionen norwegische Kronen, wenn ich die abziehe vom Umsatz, was ich ja machen muss, weil die gibt es im nächsten Quartal nicht mehr, dann bin ich schon beim rückläufigen Umsatz und beim Verlust bin ich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Also dann sieht es alles andere als gut aus. Also eine Firma, die noch immer mit dem fast vierfachen Jahresumsatz bewertet wird, wenn die nicht mehr wächst, dann das ist einfach viel zu viel. Also,
ja. Wie man auch hier sieht, apropos nicht mehr wachsen.
Genau, das ist der Auftragsbestand, auch der geht zurück. Und der geht jetzt nicht zurück, weil Nedis so viel Umsatz macht, sondern weil einfach weniger neue Aufträge reinkommen. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass das alles doch in die eher falsche Richtung läuft.
Wir können noch einen Blick auf die Aktie werfen, aber ja, du hast ja schon gesagt, 40 Cent, was ist denn dann gerechtfertigt?
Ja, also wenn ich mit viel Wohlwollen den doppelten Jahresumsatz als faire Bewertung nehme, dann komme ich so auf Richtung 20, 25 Cent als fairen Kurs. Es sei denn, es passiert irgendein Wunder und irgendjemand übernimmt Neil oder. Aber Übernahmen in dem Bereich wird es erstmal auf Sicht nicht geben. Weil wie gesagt, es ist vielen zu heiß, es ist zu unsicher, die Technologie ist immer noch nicht ganz klar und außer Ankündigung ist immer noch nicht viel passiert. Und wir reden jetzt über Wasserstoff nicht erst seit einem Jahr oder zwei, sondern über einen Zeitraum von über 20 Jahren, aber sagen wir in den letzten 5 Jahren sehr intensiv. Und da ist eigentlich viel zu wenig passiert.
Gut, also wenig Fantasie. Aber jetzt haben wir zu guter Letzt schon mal auf Lift Power. Da gibt es noch offenbar gute Nachrichten. Ich habe zumindest in deinen Report reingeguckt und von Monsterzahlen gelesen. Was hat es damit auf sich?
Ja, ja, man hat mehrere Lithium-Projekte, aber eins, das man gerade besonders stark exploriert, wo man auch fast jede Woche Bohrergebnisse rausbringt. Also hier sieht man das. Das ist das Yellowknife-Projekt in Kanada. Und das ist zum einen sehr interessant, weil das eine super Infrastruktur hat. Direkt, man sieht ja, also ein Gebiet ist direkt an der Stadt dran, Straße, Eisenbahn. Und das etwas weiter entfernte, ja, lässt sich auch erschließen, aber man bohrt bevorzugt dieses Gebiet. Und da hat man wirklich sehr gute Zahlen gebracht, sehr, sehr hohe Lithiumgehalte, 1,3-1,4%. Das heißt, sehr hohe, also normal hohe, sehr gute Lithiumgehalte, aber auch, ja, es geht immer darum, hier sieht man, das sind diese einzelnen Pegmatites, das sind also Bereiche, wo besonders viel Lithium vorkommt, wo sich der Abbau lohnt. Und die werden jetzt gebohrt, um zu erschließen, wie weit gehen diese Pegmatites in den Boden rein, wie breit sind die. Und da bohrt man nicht nur die, sondern aus diesem Bereich auch diesen Echo-Pegmatite. Und der ist, sieht man ja hier schon, besonders groß. Und da sind jetzt Zahlen rausgekommen, die wirklich erstaunlich sind, über sehr große Längen, sehr breit auch, gute Lithiumgehalte und das Ganze auch sehr dicht unter der Oberfläche, also nur 70 Meter Tiefe. Das kann man also im Tagebau abbauen. Also wirklich erstklassig. Dann hat Lift Power nochmal sich neues Geld beschafft, 10 Millionen Dollar, was vor 4 Wochen, was natürlich in dem Umfeld auch nicht ganz einfach ist, weil Lithiumfirmen, da gibt es jetzt einige, die gar kein Geld mehr bekommen. Also Lift ist jetzt durchfinanziert, das zweite Bohrprogramm, was gerade läuft, ist bis zum Ende durch. Man kriegt die Ressourcenschätzung hin und dann kann man nur hoffen, dass vielleicht, also das wird dann so am Ende des Jahres passieren, dass der Lithiummarkt dann wieder besser aussieht. Da tut sich übrigens was, wie man hier sieht. Das ist der Lithiumpreis in China am Spotmarkt, der ja massiv eingebrochen ist, dann wirklich am Boden lag, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt hat sich zumindest ein bisschen was bewegt, was unter anderem daran liegt, dass in China Lithiumproduzenten, die teilweise wirklich weit unter Produktionskosten verkauft haben, jetzt eingesehen haben, hey, das macht jetzt wenig Sinn, immer noch mehr Geld zu verbrennen. Wir stoppen mal die Produktion oder fahren sie weit zurück. Das ist passiert und das hat so ein bisschen für Entspannung und für steigende Preise gesorgt und es bleibt zu hoffen, dass sich das fortsetzt. Wir haben jetzt einen Börsenwert von 100 Millionen Dollar. Jede Tonne Lithium im Boden, Lithiumcarbonat, der am Markt ja immer noch 15.000 Dollar kostet, wird jetzt mit 50 Dollar bewertet. Das ist ein Witz. Der faire Wert müsste eher so bei 200, 300 liegen. Also da sieht man mal, wir haben eigentlich einen Faktor 4 bis 5, den die Aktie steigen müsste in einem normalen Umfeld. Das haben wir aber nicht. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, ja, das Umfeld muss sich verbessern. Und da hat es jetzt ein bisschen angefangen, aber es kann noch ein bisschen länger dauern. Aber der Chef von Arcadium Lithium hat es schön gesagt, je länger der Markt am Boden liegt, desto größer wird dann hinterher der Anstieg sein. Schauen wir mal, ob das passt.
Da sind wir sehr gespannt. Wir sind auch gespannt, ob wir nächste Woche hier wieder stehen und über den Bitcoin sprechen.
Ja, auch die Aktie hat sich übrigens erholt, was man kaum sieht, aber ja, über den Bitcoin werden wir sprechen, ja, genau. Wenn er über 70.000 ist.
Da bin ich sehr gespannt. Ja, aber ansonsten kann man es natürlich weiterverfolgen in deinem Mylon Report. Da sprichst du in jedem Fall weiter drüber, schreibst drüber.
Ja, natürlich.
Das war's für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.